Johannes 20, 24 bis 28. Thomas, auch Didymus genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu: Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Herr, ich bitte dich, schenk uns jetzt Wachheit und offene Ohren. Führe und leite Daniel in seinen Worten und lass uns hören, wie Jünger hören. Amen. An der Stelle begrüße ich dich nochmal, Daniel. Schön, dass du da bist, aus Landau, Daniel Krischi.
Ist es an? Ja? Ah. Perfekt. So, ich fühle mich mal frei und komme ein bisschen näher zu euch. Ist das okay? Gut. Ihr Lieben, als der Johannes mich vor einigen Monaten für heute eingeladen hat, hat er etwas gesagt, was jeder Prediger unfassbar gerne hört. Und das war: Das Thema ist frei. Das bedeutet, ich durfte mir aussuchen, worüber ich heute mit euch rede. Und ich habe mir gedacht, ich denke mit euch über einen Satz nach, der mich persönlich etwas triggert. Und das verrät ihr wahrscheinlich auch ein bisschen was über meinen Charakter. Aber so bin ich nun mal. Dieser Satz, der ist theologisch, würde ich sagen, vollkommen richtig. Und doch ist er bei einer genaueren Betrachtung relativ herausfordernd. Und dieser Satz lautet: Jesus ist genug. Also Jesus Christus, der Gott, den wir eben angebetet haben, er ist für dein und mein Leben mehr als ausreichend. Und versteh mich bitte richtig, ich bin überzeugt davon, dass dieser Satz korrekt ist. Er triggert mich nicht, weil ich glaube, dass daran was falsch ist, sondern weil ich glaube, dass er manchmal im Leben sehr unzufriedenstellend sein kann. Seht, ich bin davon überzeugt, dass Jesus uns ein Leben anbietet, in dem wir Freude, Fülle und Liebe finden können. Und wenn das alles gegeben ist, dann ist der Satz ziemlich einfach zu sagen: Klar ist dann Jesus genug. Aber was ist, wenn dein Leben sich mal nicht so nach Fülle anfühlt? Wie kommt dieser Satz dann an? Sag meiner Mutter, die gerade um ihr krankes Kind weint: Hey, Jesus ist genug. Das wäre richtig. Hört sich doch etwas falsch an, oder? Oder schauen wir uns mal all die Kriege weltweit an. Laut dem Global Peace Index haben wir weltweit gesehen aktuell über 130 bewaffnete Konflikte. Davon sind einige Christen betroffen. Wie hört sich dieser Satz: Jesus ist genug, für sie an? Seht ihr, wir haben auf der einen Seite die Geschichte von Jesus, diesem Gottmenschen, der kam, sah und liebte. Und in seiner Liebe haben wir genug, davon bin ich absolut überzeugt. Aber auf der anderen Seite haben wir auch die Geschichte unserer Welt. Und neben vielem Guten und Schönem, die sie zu bieten hat, erzählt sie oft eine Story, die geprägt ist von Sünde, von Leid und Zerbruch. Und als Christen stehen wir manchmal mit einem Bein in jedem dieser Geschichten. Und sehr, sehr oft möchte die Story der Welt diesem Statement, Jesus ist genug, widersprechen. Und es fühlt sich an, als ob wir zwischen zwei unzufriedenstellenden Geschichten feststecken. Was macht man relativ oft, wenn man zwischen diesen zwei Geschichten feststeckt? Man zweifelt. Sicherlich nicht immer, aber dann doch öfter, als einem lieb ist. Man zweifelt daran, ob dieses Leben mit Gott wirklich so viel Fülle bietet. Man zweifelt vielleicht an Gottes Liebe und Güte. Man stellt sich ziemlich schnell die Frage, ist Jesus wirklich genug? Und manchmal, wenn das Leben es gerade nicht besonders gut mit einem meint, dann kommen gewisse Gedanken und Gefühle hoch, die einen gefangen nehmen. Und man fängt alles zu hinterfragen. Man fängt vielleicht an, Gottes Liebe und seine Gnade zu hinterfragen. Den Plan, an den wir glauben, dass er ihn für jeden Menschen hat. Es ist dann so ein Gefühl, das in mir aufkommt und mich irgendwie gefangen nimmt. Und es gibt wohl kaum jemanden, der dieses Gefühl besser kannte, als dieser Kerl namens Thomas, von dem wir eben gelesen haben. Er gibt diesem Gefühl, das ich gerade versucht hatte zu beschreiben, Worte. Und diese Worte hören sich folgendermaßen an. Erst muss ich die Wundmale der Nägel in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls. Wir befinden uns hier in dieser Begebenheit kurz nach Ostern, also recht passend zu diesem Sonntag. Jesus ist auferstanden und die anderen Jünger haben Jesus bereits gesehen und sie haben daran geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Und auch wenn die anderen Jünger recht ähnlich, nicht besonders fanatisch, sondern eher realistisch auf die erste Nachricht reagiert haben, dass Jesus auferstanden ist, ist Thomas doch am ehrlichsten. Und jeder von uns wird mal oder hat schon das gefühlt, was Thomas da gefühlt hat. Und deswegen würde ich gerne mit euch heute Morgen über etwas nachdenken, was an Orten, wo der Glaube ziemlich natürlich ist, manchmal verschwiegen wird. Und zwar Zweifel. Also ich möchte ganz bewusst die Frage stellen, ist Jesus wirklich genug? Und bevor wir versuchen, anhand unseres Textes eine Antwort auf diese Frage zu finden, würde ich euch gerne in meine persönliche Geschichte des Zweifels mit hineinnehmen. Und bevor ich darüber rede, muss ich auch unweigerlich über meine Geschichte des Glaubens reden, weil Glaube und Zweifel, die sind untrennbar, sie gehören miteinander zusammen. Und den Glauben an unseren Gott durfte ich relativ früh kennenlernen. Ich bin christlich geprägt worden, bin im Pastorenhaushalt aufgewachsen, aber eine echte Begegnung mit Jesus hatte ich erst mit ungefähr 17 Jahren. Und rückwirkend würde ich sagen, es war eine reelle, lebensverändernde Begegnung. Mir ist ein Gott begegnet, der mich durch und durch kennt, mit all den kleinen Geheimnissen, die ich habe, aber der mich dennoch liebt. Aus jetziger Sicht betrachtet war das eine Begegnung, die mein Leben komplett verändert hat. Das Problem war nur, dass ich kurze Zeit später auch echte Zweifel kennenlernen musste, weil ein Kindheitsfreund von mir sehr tragisch verstorben ist. Und in mir kamen Fragen hoch. Fragen wie, wie kann ein Gott so etwas zulassen? Wie kann ein Gott, der von sich selbst sagt, ich bin sanft und demütig, mit solchen Verlusten leben? Und so nahm der Zweifel mich, soll ich ein bisschen zurückgehen? Wegen der Rückkopplung? Okay. Jedenfalls hat das dazu geführt, dass Zweifel mein Herz ein wenig gewonnen haben. Das Interessante war, dass ich dadurch aber nicht aufgehört habe zu glauben. Es schlug irgendwie immer zweimal in meinem Herzen. Auf der einen Seite war dann dieser Gott, der mir begegnet ist. Der Gott der Liebe. Auf der anderen Seite aber auch Zweifel, weil ich zusehen musste, wie mein Freund zu Grabe getragen wurde. Ich glaubte und ich zweifelte auch. Und das gleichermaßen. Und einige Jahre später gewannen die Zweifel dann die Oberhand und ich habe eigentlich komplett ohne Gott gelebt. Das Interessante war daran allerdings nur, dass auch wenn ich ohne Gott gelebt habe, mein Glaube mich nie komplett verlassen hat. Er hat zwar nicht die größte Rolle gespielt, aber er war schon irgendwie da. Ich glaubte und ich zweifelte. Das habe ich schon immer getan und wenn ich ehrlich sein soll, dann tue ich das jetzt ab und an auch noch. Und ich meine, ich stehe gerade vor euch und ich predige. Ich darf meine Gemeinde in Landau zusammen mit einem wunderbaren Team leiten. Ich erlebe Dinge, die ich nicht anders erklären kann, außer mit einem liebenden und gütigen Gott. Und doch frage ich mich manchmal, gerade beim Gebet, passiert hier überhaupt irgendetwas? Ist das real? sieht so mein Leben von nun an aus. Ich laufe durch die Gegend und unterhalte mich mit einem Wesen, das vielleicht zuhört, vielleicht aber auch nicht und auch nur ab und an antwortet. Ist das wirklich real? Ich glaube, und das zutiefst. Aber ich zweifle auch manchmal. Das habe ich schon immer getan. Und möglicherweise stellt das ein Problem mit deinem Glaubensverständnis dar. Denn in Kirchen gab es in unterschiedlichen Strömungen teilweise Probleme mit Zweifeln. Und es wurde gelehrt, dass Gott es nicht mag, dass er ein Problem damit hat, wenn Menschen zweifeln. Nun, wenn das deine Überzeugung ist, dann muss ich dir sagen, dass deine Annahme zwei gravierende Schwachstellen hat. Erstens, es ist unrealistisch. Alle zweifeln ab und an mal. Zweitens, es widerspricht dem biblischen Zeugnis. Denn Thomas ging es 1:1 genauso wie mir. Thomas ist eigentlich nur dafür bekannt, dass er gezweifelt hat. Seit meinen Kinderstundentagen, sei nicht wie Thomas, der Zweifler. Aber es steckt viel mehr hinter seiner Person. Denn Thomas hat auch geglaubt. Er war schließlich ein Jünger. Jesus hat ihn selbst zu einem der 12 erwählt. Das bedeutet, Thomas saß in der ersten Reihe bei allen Lehren und Wundern von Jesus. Er war dabei, als ein vollkommen gelähmter Mann einfach aufgestanden ist, sich seine Matte aufgerollt hat, sich über die Schulter geworfen hat und nach Hause gegangen ist. Er hat zugesehen, wie aus einer Handvoll Fischen und ein paar Broten 5000 Menschen satt geworden sind. Er war dabei, als ein riesiger Stein, recht ähnlich, weggerollt wurde und der tote Lazarus herausgekommen ist. Und das hat ziemlich sicher etwas mit ihm gemacht. Thomas hat geglaubt und er zweifelte auch. Und das sehen wir auch an den Dingen, die wir vor dieser Begebenheit in den Evangelien über ihn lesen. Eines der ersten Dinge, die wir über ihn lernen, ist, dass er unfassbar loyal gewesen ist. An einer Stelle drohte Jesus eine Steinigung. Und wie Jesus halt war, wollte er ausgerechnet zurück genau zu dieser Stelle. Und alle waren eher ein bisschen verhalten und vorsichtig, außer Thomas. Der sagte, kommt, lass uns mitgehen und mit ihm sterben. Thomas glaubte auch. Er zweifelte nicht nur. Wisst ihr, ich glaube, dass einige von uns denken, wenn ich nur irgendein Wunder sehen würde, dann würde ich auch glauben. Wenn Gott nur irgendein Wunder tun würde, so wie er es in der Bibel getan hat, dann wäre das genug für mich, dann würde ich auch glauben. Doch das Leben von Thomas ist Beweis genug, dass ein einziger Moment ausreicht, um unseren Glauben zum Wanken zu bringen. Denn bei Thomas ist etwas passiert, was er nicht wirklich verarbeiten oder überwinden konnte. Jesus Christus, der Messias, auf den er so lange gewartet hat, ist gestorben. Sein Freund Jesus wurde gekreuzigt und auch beerdigt und das passte so gar nicht in das hinein, was Thomas geglaubt hat. Und das sagt uns sehr viel über ihn. Nämlich, dass er bereit war, mit und für Jesus zu sterben. Aber er war nicht bereit, ohne Jesus zu leben. Doch Jesus starb und so wurde ihm der Teppich des Glaubens unter den Füßen weggezogen. Und er fängt an, alles in Frage zu stellen. Wie kann ich das, was ich glaube, mit dem, was ich weiß, in Einklang bringen? Wenn das stimmt, wie passt das und das und das zusammen? Und so nehmen die Zweifel das Herz von Thomas gefangen. Solche besonderen Ereignisse, die einen zum Zweifel bringen, hat jeder von uns. Bei mir war es der Tod von meinem Kindheitsfreund. Bei Thomas war es der Tod von Jesus. Was ist es bei dir? Und es kann alles Mögliche sein. Ich bin überzeugt davon, dass in Gottes Wort nichts aus Versehen oder einfach so steht. Und Thomas wurde auch als der Zwilling beschrieben oder genannt. Höchstwahrscheinlich war es einfach nur ein Spitzname, weil er einen Zwillingsbruder oder eine Schwester hatte. Aber möglicherweise möchte die Bibel uns damit sagen, dass Thomas unser aller Zwilling ist. Weil wir alle mal mehr oder mal weniger zweifeln. Und deswegen spricht Jesus uns das Gleiche zu, was er auch Thomas gesagt hat. Hier in Vers 27. Hör auf zu zweifeln und glaube. Aber was ist das eigentlich für eine absurde Aufforderung? Wie soll es hilfreich sein bei jemandem, der gerade wirklich am Kämpfen ist mit seinen Überzeugungen? Hör auf zu zweifeln und glaube. Ich meine, wie soll das überhaupt gehen? Selbst wenn das möglich ist, wie können wir unsere Zweifel überwinden? Und ich denke, dass um das zu verstehen, müssen wir begreifen, was Jesus mit dem Wort Glauben meint. Denn biblisch gesehen bedeutet Glauben nicht einfach nur etwas intellektuell und emotional begriffen zu haben und dem dann zuzustimmen, sondern Glauben hat immer etwas mit Aktivität zu tun. du tust etwas. Und in unserem Text bedeutet zu glauben, einfach nur einen einzigen Schritt zu gehen. Das ist der Grund, warum Jesus dem zweifelnden Thomas ins Gesicht blickt und sagt, hör auf zu zweifeln und glaube. Denn er sagt damit nicht, Thomas, kannst du dich mal ein bisschen beeilen, bis du zu deinen Überzeugungen kommst, damit wir weitergehen. Bist du dabei oder nicht? Er sagt, Thomas, inmitten deinen Zweifeln, inmitten deiner Fragen, stehst du bitte auf und gehst einfach nur einen einzigen Schritt. Und diese Verse hier aus dem Johannesevangelium erklären uns, wie dieser Schritt des Glaubens aussehen kann. Wir finden, wenn wir uns den Text genauer anschauen, drei Momentaufnahmen aus Thomas Leben. Und diese drei Momentaufnahmen beschreiben uns wunderbar, wie ein Schritt des Glaubens aus dem Zweifel heraus aussehen kann. Deswegen möchte ich die verbleibende Zeit, die wir miteinander haben, nutzen, uns einmal diese drei Momentaufnahmen einzeln anzuschauen. Fangen wir mit dem ersten Moment an. Ich nenne ihn mal Aussprechen. Ich lese mit uns nochmal Vers 25. Die anderen erklärten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas erwiderte, erst muss ich die Wundmale der Nägel in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls. An dem Punkt in der Geschichte, das habe ich eben schon gesagt, haben alle Freunde daran geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Nur Thomas nicht. Er war bei dem Treffen nicht dabei. Und all seine Freunde, die anderen Jünger, sagen ihm, hey, es gibt wieder Grund zur Hoffnung. Es gibt Grund zum Glauben, denn der Herr ist auferstanden. Und Thomas' Reaktion ist eher so, okay, wenn du das glaubst, bitte. Wenn du so verzweifelt bist, dann glaub es ruhig. Aber ich glaube das nicht. Und wenn Gott das ändern will, ich verstecke mich nicht. Dann soll er zu mir kommen und beweisen, dass es so ist. Das ist eine sehr allgemeine Äußerung, die Thomas hier trifft. Wahrscheinlich würden die meisten von uns es in seiner Situation ziemlich genauso ausdrücken. Doch ich glaube, dass hinter dieser allgemeinen Äußerung ein viel persönlicheres und tieferes Statement steckt, weil es einfach meistens so ist. Was Thomas möglicherweise eigentlich sagen möchte, ist, wie kann ich an einen Gott glauben, der leiden musste und gestorben ist? Ich habe ein genaues Bild von Gott und so ist er garantiert nicht. Und viele von uns kennen solche Fragen. Wie kann ich an einen Gott glauben, der Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt viele allgemeine Versionen dieser Fragen. Wie kann ich an einen Gott glauben, der Leid in dieser Welt zulässt? Wie kann ich an einen Gott glauben, der Menschen nur aufgrund ihrer Überzeugungen ablehnt? Wie kann ich an einen Gott glauben, der, wenn es um Moral geht, so ein Kontrollfreak ist? Doch das sind allgemeine Äußerungen. Und für die meisten von uns steckt hinter diesen allgemeinen Äußerungen viel persönlichere Statements. Die hören sich dann vielleicht so an. Wie kann ich an einen Gott glauben, der zulässt, dass ich oder Menschen, die ich liebe, leiden? Wie kann ich an einen Gott glauben, der die Türen der Ewigkeit vor dem Gesicht meines muslimischen Freundes verschließt? Wie kann ich an einen Gott glauben, der mir sagt, wie ich mit meinen Gefühlen und meinem Körper umzugehen habe? Und das große Problem an Zweifeln wie diesen ist, dass sie dazu tendieren, den Dialog mit Gott zu unterbrechen. Dass wir uns von ihm distanzieren. Doch eigentlich sollte es andersherum sein. Zweifel sollten unser Gespräch mit Gott überhaupt erst anheizen. Denn Ehrlichkeit ist das Fundament einer jeden Beziehung. Also wenn du Zweifel erlebst, was solltest du als erstes tun? Sprich sie aus. Sprich sie laut aus. Das Erste, was du machen solltest, ist deine Zweifel ganz genau, so wie du sie empfindest, auszusprechen. Was ich an Thomas so faszinierend finde, dass er die ganze Sache nicht einfach ruhen lässt. Es wäre viel einfacher gewesen zu sagen, ist okay, dann glaub's halt. Fertig. Doch so ist er nicht. Er sagt Gott und den anderen ganz genau, was er denkt. Erst muss ich seine Narben sehen. Vorher glaube ich das nicht. Deswegen, wenn du gerade, aus welchen Gründen auch immer, zweifelst, ich möchte dir Mut machen, die Sachen wirklich auszusprechen. Denn du wirst nicht 6 Monate später einfach aufwachen und die Zweifel werden weg sein. Überhaupt nicht. Sie werden da sein und du wirst dich fragen, warum du dich immer noch damit quälst. Also wenn du zweifelst, sprich die Sachen deutlich und ganz genau aus. Und danach warte. Thomas drückt seine Zweifel aus Und schaut mal, was danach passiert. Direkt der nächste Vers, Vers 26. 8 Tage später waren seine Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. 8 Tage später. Warum wartet Jesus 8 Tage lang, bis er auf das reagiert, was Thomas ihm gesagt hat? Ist es nicht nervig, einem Gott zu folgen, der scheinbar nie in Eile ist? Ist es nicht frustrierend, einem Jesus zu folgen, der uns auffordert, ständig auf ihn zu warten? Warum ist Warten so ein großer Teil der christlichen Spiritualität? Nun, weil vielleicht im Warten der Glaube überhaupt erst notwendig wird. Ich meine, denk mal darüber nach. Ein Gott der sofortigen Befriedigung erfordert keinen Glauben. Im Warten und im vermeintlichen Schweigen Gottes wird der Glaube erst richtig entwickelt und geformt. Und so lebt Thomas weitere 8 Tage in seinen Zweifeln. Und obwohl es 8 Tage still ist, so bin ich gewiss, dass Thomas keine Sekunde ohne die Präsenz von Gott gelebt hat. Denn selbst wenn Gott mal schweigt, bedeutet es nicht automatisch, dass er abwesend ist. Genau das lernen wir auch in den Tagen zwischen der Kreuzigung und der Auferstehung, wenn wir schon bei Ostern sind. Gott war still und es ist doch jede Menge passiert. Und in 8 Tagen zwischen Thomas ehrlichem Zweifel und Jesu Erscheinung, diese 8 Tage lehren uns, dass Gott sowohl in der Stille ist, als auch in dem, wie er dann auftaucht. Und die Herausforderung, wenn man in der Stille wartet, besteht darin, dem Glauben zu erlauben, seine Arbeit zu tun. Im Warten vertrauen wir darauf, dass ich nach dieser Zeit der Stille einen reicheren, tieferen und lebendigeren Glauben haben werde, als ich ihn davor hatte. Doch einfach ist das nicht. Überhaupt nicht. Deswegen ist es auch entscheidend, wie genau wir warten. Ich habe ja eben erwähnt, dass Zweifel dazu tendieren, unseren Dialog mit Gott zu unterbrechen. Und wenn das der Fall ist, dann ist eine Distanzierung von ihm und auch von seiner Gemeinde meistens der nächste Schritt. Und genau das ist auch Thomas passiert. Schaut mal her in Vers 24. Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Wir wissen nicht, was oder wo Thomas war oder warum er gefehlt hat, als Jesus das erste Mal bei den Jüngern erschienen hat. Aber Zweifel wären eine sehr plausible Erklärung dafür gewesen. Und Warten ist im Allgemeinen schon herausfordernd genug, aber allein zu warten, macht es nochmal schwieriger. Deswegen macht das Neue Testament letztendlich so ein großes Ding aus der lokalen Gemeinde. Deswegen gibt es keine Solo-Christen, weil allein den Weg des Glaubens zu gehen echt hart ist. Darum gibt es auch, wie gesagt, niemanden, der alleine in Gottes Reich unterwegs sein sollte. Die Gemeinde ist wichtig, unter anderem darum, weil wir einander brauchen. Wir brauchen einander, um zusammenzustehen, wenn es mal für Einzelne wirklich schwierig wird. Und wenn wir unseren Text mal weiterlesen, dann stellen wir fest, dass Thomas seine Zweifel nicht alleine überwunden hat, sondern in Gemeinschaft seiner Gemeinde. Vers 26. 8 Tage später waren seine Jünger wieder beisammen, diesmal war auch Thomas dabei. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Jesus begegnete Thomas nicht in Isolation, sondern als er in der Gemeinschaft der Jünger war, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Um unsere Zweifel zu überwinden, brauchen wir einander. Und die Kirche Jesu ist im besten Fall ein Ort, nicht nur, wo der Glaube willkommen ist, sondern auch Zweifel. Es ist ein Ort, wo wir gemeinsam stehen und gemeinsam darauf warten, dass Gott auftaucht und handelt. Also zuerst aussprechen, dann warten. Und den letzten Moment habe ich mal als gefunden werden überschrieben. Lesen wir mal weiter, Vers 27. Dann wandte sich Jesus an Thomas und sagte, gib mir deinen Finger und sieh meine Hände an. Gib deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Fällt es euch auf? Jesus begegnet Thomas auf die gleiche Art und Weise, wie Thomas seine Zweifel ausgedrückt hat. Es ist exakt gleich. Es sieht nicht so aus, als ob er ein Problem mit seinen Zweifeln hätte. Genauer gesagt, heißt er sie sogar willkommen. Hey, hier, schau selbst. Und was hier wirklich faszinierend ist, dass Thomas mit seinen Fragen und seinen Zweifeln nicht Gott findet, sondern Gott findet ihn. Wenn wir zweifeln, machen wir uns oft auf die Suche nach Gott und wir stellen Fragen und versuchen Antworten zu finden. Wir versuchen Gott irgendwie zu finden. Doch die Geschichte zeigt uns hier, dass nicht wir Gott finden, sondern dass Gott uns findet. Jesus findet Thomas. Und genau das, Freunde, ist auch das Versprechen vom Kreuz und vom leeren Grab. Das ist das Versprechen der Auferstehung, dass Gott uns sucht. Vor der Auferstehung in Matthäus 7 sagt Jesus, bittet und Gott wird euch geben, sucht und er lässt euch finden, klopft an und er öffnet die Tür. Aber nach der Auferstehung sagt Gott in Offenbarung 3, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. In der Auferstehung zeigt uns Jesus, dass nicht wir diejenigen sind, die suchen, sondern Gott derjenige ist, der uns sucht und uns findet. Es ist nicht so, dass wir aus eigenem Antrieb vor Gottes Tür stehen und ständig nach ihm suchen. Vielmehr ist es Gott, der ständig bei uns anklopft und uns begegnen will. Und als Thomas das realisiert, als er realisiert, dass Jesus nur darauf gewartet hat, den richtigen Moment abgepasst hat, um ihn zu finden und ihm zu begegnen, dann sagt er diese wunderschönen Worte aus Vers 28, mein Herr und mein Gott. Und Theologen aus jeder Glaubensrichtung werden dir sagen, dass das der größte Lobpreis und die größte Anbetung ist, die Jesus zu seinen Lebzeiten hier auf Erden widerfahren ist. Der größte Zweifler der Bibel wird zum größten Anbeter der Bibel, als er von Gott gefunden wird. Das sind diese drei Momentaufnahmen aus Thomas' Leben. Aussprechen, warten, gefunden werden. Und ich bin überzeugt davon, dass das nicht nur Thomas gilt, sondern uns allen. Und das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist, diesen einen Schritt des Glaubens zu gehen. Und wenn wir ehrlich sind, besteht der Schritt eigentlich nur daraus, es auszusprechen, weil den Rest, der macht Gott. Und das wirklich Interessante hierbei ist, dass Thomas eigentlich keine richtigen Antworten bekommt. Warum Jesus gestorben ist, wie er wieder auferstanden ist, wie es von jetzt an weitergeht. Nichts davon. Das Einzige, was er bekommt, ist eine ehrliche Begegnung mit Jesus. Und es reicht aus. Warum ist eine Begegnung mit Jesus genug für ihn? Denn das haben wir immer noch nicht beantwortet. Also warum ist Jesus vertrauenswürdig und genug? Und ich denke, dass du darauf wahrscheinlich viele Antworten geben kannst. Aber die zentralste ist die, dass Jesus mehr als genug Zweifel hatte. Und er doch geglaubt hat. Und Christsein bedeutet, bei all den Stimmen, die ich höre, der Stimme Jesu zu vertrauen. Weil an irgendeinem Punkt müssen wir alle in unserem Leben irgendwem oder irgendwas vertrauen. Und Christsein bedeutet zu glauben, dass Jesus die vertrauenswürdigste Person ist, die jemals gelebt hat. Und das liegt daran, dass Jesus sich allen Fragen gestellt hat, die wir uns auch stellen. Jesus hat der Sündhaftigkeit der Welt ins Gesicht geschaut und er ist nicht zurückgewichen. Er hatte keine Angst vor all der Komplexität, mit der wir uns immer wieder befassen müssen. Weil Jesus am Ende seines Lebens immer noch glaubte. Als er 12 Jahre alt war, fand man ihn im Tempel, wie er mit den Philosophen seiner Zeit über den Glauben debattierte. Und mit 33 Jahren wurde er genau dort verurteilt, weil er immer noch das Gleiche behauptet hatte. Jesus wog sorgfältig die intellektuellen Fragen des Glaubens ab und er blieb dabei. Jesus überwand die Schranken, die zu seiner Zeit bestanden. Er widmete sich vollkommen der Kultur. Er saß bei langen Gesprächen, und das, obwohl er nur 3 Jahre Zeit hatte, um die Welt zu retten, saß er bei langen Gesprächen mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen und hinzugehört. Den Reichen und den Armen, den Gläubigen und den Ungläubigen, den Unterdrückern und den Unterdrückten. Und von all denen wurde er zum Schluss seines Lebens abgelehnt. Jesus kannte die Ablehnung durch die Kultur. Er wurde auch mit dem Leid in unserer Welt konfrontiert. Wir sehen ihn über eine Mutter weinen, die gerade ihren Sohn verloren hat. Er hat eine besondere Schwäche für die, die am Rande der Gesellschaft waren. Und in seinem populärsten Moment, im Triumphzug nach Jerusalem, da kommen ihm die Tränen, weil eine ganze Stadt auf einem falschen Weg nach Gott sucht. Jesus kannte das persönliche Leid, einen Freund in jungen Jahren zu verlieren. Und letztendlich kannte er auch das Leiden am eigenen Körper, als er zu Unrecht verhaftet, gequält und verurteilt wurde. Jesus hatte genug Gründe, um zu zweifeln. Und doch glaubte er und ging diesen Weg des Glaubens. Deswegen ist er genug. Deswegen können wir ihm vertrauen. Weil Jesus diesen Weg des Glaubens zuerst gegangen ist, können wir ihn genauso gehen. Und falls du hier sitzt und du denkst, ja, es hört sich schön und gut an, dennoch zweifle ich immer mal wieder. Sogar öfter, als mir lieb ist. Lass mich dir zum Schluss zeigen, wie Jesus mit unseren Zweifeln umgeht. Am Ende seines Lebens ruft sich Jesus seine Jünger nochmal auf den einen Berg, wo sie sich so oft versammelt haben. Und dort erteilt er den Missionsbefehl. Das ist dieser Auftrag, hinauszugehen in alle Welt und die Menschen zu Jüngern zu machen. Das ist diese Passage, über die so oft und so gerne gepredigt wird. Doch die meisten, die darüber predigen, lassen die Verse aus, die kurz vorher stehen. Und das ist wirklich schade. Denn da passiert Folgendes. Die 11 Jünger gingen dann nach Galiläa und stiegen auf den Berg, auf den Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn dort sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Am Ende seines Lebens, nach all den Wundern, nach all den Lehren, stehen sie in der Präsenz des auferstandenen Jesus. Und doch zweifelten einige. Und Jesus schaut diese Zweifel an und sagt, geht, ich sende euch als meine Boten. Und Thomas, nebenbei bemerkt, ist von all den Jüngern der größte Zweifler gewesen. Und er ist am weitesten gegangen, bis nach Indien. Und noch heute finden wir in Indien christliche Familien, die ihre Kinder Thomas nennen. Es gibt selbst eine Großfamilie, die mit Nachnamen Thomas heißt. Versteht ihr? Gott wird von unseren Zweifeln nicht eingeschränkt. Er hat keine Angst vor ihnen und erst recht kein Problem mit ihnen. Nein. Trotz unserer Zweifel kann er uns gebrauchen. Trotz unserer Zweifel sendet er. Und er wartet damit nicht, bis du fertig bist mit all den Fragen, die du hast. Er sagt, mit all den Fragen, die du hast, mit all den Zweifeln, die du hast, ich habe dich erwählt, ich sende dich. Also geh. Und wenn Jesus von unseren Zweifeln nicht eingeschränkt ist, dann sollten wir es auch nicht sein. Hör auf zu zweifeln und glaube. Das ist keine Forderung nach Gewissheit, sondern eine Einladung, aufzustehen und einen einzigen Schritt zu gehen. Und ich bin gewiss, unser Gott wird uns entgegenkommen, weil er genug ist. Amen. Amen.